Eure Stimme zählt. Radio RSG. Die Bundestagswahl 2025.
Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist unser RSG-Talk-Spezial zur Bundestagsneuwahl 2025. Wir befragen hier zum einen für euch die bundesweiten Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien, aber wollen natürlich auch von den Bewerbern vor Ort wissen, was ihre Politik für das RSG-Land, für Remscheid und Solingen konkret bedeutet. Von allen im Bundestag vertretenen Parteien haben wir dazu einen Fragebogen zum Nachlesen auf radio-rsg.de. Die Wahlkreiskandidaten von CDU und SPD, unter denen sich aller Prognosen nach das Rennen um die Erststimme für den Wahlkreis entscheiden wird, die haben wir darüber hinaus zum Interview bei uns ins Studio eingeladen. Und hier hört ihr jetzt das Gespräch mit SPD-Kandidat Ingo Schäfer. Zur Transparenz der Hinweis, wir haben dieses Interview am Vormittag des 22. Januar 2025 aufgenommen. Genau der Tag, an dem der Messerangriff von Aschaffenburg geschah, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war. Das als kurze Erläuterung, warum wir darauf im Talk nicht näher eingehen. Aber der Fokus soll ja ohnehin auch auf den Themen liegen, die das RSG-Land beschäftigen.
Radio RSG. Wahl lokal.
Für uns ganz dankbar. Remscheid und Solingen sind nicht nur das RSG-Land im Radio, sondern auch ein gemeinsamer Wahlkreis. Kronberg und Ronsdorf gehören noch mit dazu. Am 23. Februar entscheiden die Menschen hier nicht nur, wer künftig in Berlin die Mehrheiten bildet und bekommt, sondern auch, wer sie hier vor Ort, wer euch hier vor Ort als Wahlkreisabgeordneter vertritt. Seit 2021, seit der letzten Bundestagswahl, tut er das. Ingo Schäfer für die SPD heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Ingo Schäfer, mittlerweile 59 Jahre alt, aus Solingen. Ja, 2021 dann im direkten Duell den Wahlkreis gewonnen. Der ist der CDU sozusagen abgeluchst damals, auch wenn es Jürgen Hart dann doch trotzdem noch über die Landesliste geschafft hat. Aber er ist der direkt gewählte Abgeordnete, sitzt unter anderem im Bund oder saß die letzten Jahre im Bundestagsinnenausschuss für seine Fraktion. Außerdem Berichterstatter, Experte, insbesondere in Themen des Katastrophenschutzes. Ein Thema, das ihm als, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ehemaligen Feuerwehrmann naheliegt. Es gibt keinen ehemaligen Feuerwehrmann wahrscheinlich, oder?
Das ist genau richtig so, ja. Einmal Feuerwehrmann, immer Feuerwehrmann.
Ja, über die Themen, die ihn auch in diesen Belangen die letzten Jahre und Monate beschäftigt haben, werden wir sprechen. Winterwahlkampf, ein erneuter Wahlkampf auch für Sie. Sie haben es ja schon auch vor der Wahl 2021 schon mal Erfahrungen im Wahlkampf gesammelt. Jetzt mal so richtig im Winter. Mussten Sie Handschuhe, Jacke neu kaufen, ergänzend kaufen oder ist alles ausreichend vorhanden?
Ist alles ausreichend vorhanden. Ich bin halt im Bergischen Land groß geworden. Ich bin hier geboren. Ich bin auch, bin in Solingen geboren. Ich kenne natürlich auch unsere Winter, die nicht immer so hart sind wie in diesem Jahr. Aber ich finde es dieses Jahr halt auch deswegen ungemütlich, weil wir auch halt im Winterwahlkampf viel draußen stehen. Und ich kann allen nur mich bei allen nur bedanken, die mich in meinem Wahlkampf unterstützen. Also die ganzen ehrenamtlichen Parteigenossinnen und Genossen, die wirklich jeden Samstag an den Ständen steht und sich den Fragen der Wählerinnen und Wählern aussetzen bei dem Wetter. Das ist kein Selbstverständnis und deswegen gilt da meinen wirklich herzlichen Dank für.
Dass Sie 2025 wieder in den Wahlkampfmodus schalten werden, war klar. Zunächst mal allerdings war davon auszugehen, dass Sie das erst im Laufe des Frühjahrs-Sommers irgendwann tun. Dann kam der, 6. November, glaube ich, und dann kam alles anders mit dem vorzeitigen Ampel aus. Wie sehr hat Sie trotz aller bekannten Probleme und internen Schwierigkeiten Sie persönlich überrascht, was da passiert ist in dieser Nacht?
Also das bahnte sich ja eigentlich schon die ganze Woche an. Also der 6. November müsste ein Mittwoch gewesen sein und montags merkte man schon, dass eine unheimliche Spannung da war und dass in der Woche irgendwas geschehen wird. Und ich hatte das auch ihren Kollegen mitgeteilt, mit denen ich telefoniert hatte und habe gesagt, ich habe das Gefühl, dass das nicht bis Ende der Woche irgendeine Entscheidung gefällt wird. Und das war so und das war auch in einem Ausschuss. Ich bin stellvertretendes Mitglied im Petitionsausschuss. Mittwochmorgen hatte ich dann um 8 Uhr meine erste Sitzung und habe da mit den Kolleginnen der FDP auch zusammengesessen, waren im Aufzug, haben wie immer auch einen Smalltalk und uns nett unterhalten. Und die Kollegin war nicht in der Lage, einen in die Augen zu schauen. Und dann war eigentlich auch schon klar, dass irgendwas an dem Tag dann auch geschehen wird. Und ich glaube, dass das... wir wissen ja jetzt im Nachhinein, dass es geplant war, dass dieses Manöver, dass es vielleicht nicht an dem Mittwoch geschehen sollte, sondern eher an dem Freitag. Aber das war halt ein geplantes Verfahren und ich glaube, das wurde dann auch Zeit, dass man da den Bruch herbeigeführt hat.
Woran ist es letztlich aus Ihrer Sicht im Kern gescheitert? Haben die drei, die es zusammen versucht haben, SPD, FDP und Grüne, dann doch nicht so gepasst? Lag es an Personen, an
Natürlich, sowas liegt natürlich auch an Personen, aber ich glaube, gescheitert ist es insgesamt an der kompletten Situation, die wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit haben. Wir haben uns mit den Krisen dieser Welt schneller beschäftigen müssen, als uns das recht gewesen ist. Wir sind angetreten im Dezember 21, die Koalition, den Koalitionsvertrag unterschrieben, im Februar 22 war der Angriffskrieg von Putin in die Ukraine und hatte alles das, was an Folgen dann gekommen ist, natürlich die Koalition belastet. Und wir konnten eigentlich gar nicht in diesen normalen Arbeitsmodus hinübergehen, sondern wir mussten erstmal die Krisen dieser Welt abarbeiten. Das fängt an mit der Flüchtlingskrise, die wir gehabt haben. Wir sind heute, Stand heute, mit 1,2 Millionen ukrainischen Flüchtlingen, die wir aufgenommen haben, die auch untergebracht und versorgt werden mussten. Und dafür kann man sich eigentlich auch nur wirklich einen Riesendank an die Zivilgesellschaft aussprechen. Das war eine Mammutaufgabe, die mit allen bewältigt und bewältigt wurde und Gott sei Dank auch sehr gut bewältigt wurde. Da kam die Energiekrise dazu, da mussten wir dann auch schauen, wie gehen wir denn damit um. Die Pipeline wurde zerstört, wir hatten eine Gasmangellage gehabt und der Winter stand dann irgendwann auch vor der Tür. Also da kam eins zum anderen. Wir haben drei Entlastungspakete im Wert von 295 Milliarden Euro geschnürt. Und ich glaube, das alles hat dazu beigetragen, dass wir die eigentliche Arbeit aus dem Koalitionsvertrag einfach nur langsamer haben aufnehmen können und vieles auch finanziell nicht mehr so hinterlegt war, wie wir uns das alle haben vorstellen können. Und ich glaube, dass dann kamen dann die verschiedenen Denkrichtungen, die wir gehabt haben. Bleiben wir bei unseren Finanzierungen des Haushaltes so aufgestellt, wie wir das geplant haben. Aus unserer Sicht auch heute noch nicht machbar. Also man hätte da sich darüber Gedanken machen müssen, wo und wann und wie das Geld herkommt. Und wir können auch nicht nur eins von unseren großen Aufgaben, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, so tun, als wir sagen, so, das machen wir später. Wenn Sie sich mal die Infrastruktur angucken, wir reden über eine Wirtschaftskrise, die wir gerade haben. Wenn ich mal die Infrastruktur angucke, wir können nicht nur uns jetzt um die Wirtschaftskrise über Energie oder preiswerte Energie für die Wirtschaft kümmern, sondern wir müssen auch die Infrastruktur definitiv modernisieren, sanieren, renovieren, neu bauen. Ich habe einen Termin gehabt mit dem Verkehrsminister Wissing bei der Autobahn AG und dann berichtete er, dass bis 2032 4.200 Autobahnbrücken gebaut werden müssen. Und ich habe ihn dann gefragt, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben das Geld für 4.200 Autobahnbrücken bis 2032, wer soll denn die Arbeit machen? Mhm. Und das ist einfach das Dilemma, in dem wir stecken und da müssen wir Lösungen für finden, da haben wir uns auch dran gegeben und wir mussten dann gucken, dass das alles nicht aus dem normalen Haushalt hätte finanziert werden können und deswegen glaube ich, dass wir schon den richtigen Weg hätten einschlagen können, wenn der Wille da gewesen wäre. Und dann, Sie haben es eben einleitend gesagt, scheitert es das an den einzelnen Personen, die halt nicht bereit waren, von ihrem Standpunkt abzurücken.
Viele Krisen, auch wenn sie 2021 auch in einer nicht einfachen Phase gestartet sind, trotzdem dachte man, man hat vielleicht schon ein bisschen was hinter sich, kann positiv nach vorn blicken, startet auch mit vielen eigenen Zielen, auch für den Wahlkreis, als Abgeordneter. Was würden Sie persönlich sagen, in Ihrer Erfolgsbilanz, was haben Sie persönlich für den Wahlkreis in den letzten 3,5 Jahren erreicht?
Also es sind so ein paar Dinge, die ich gerne bringen wollte. Mein Ziel war es einfach auch, die große Bundespolitik in meinen Wahlkreis zu holen. Und wenn ich mir anschaue, wen ich alles persönlich eingeladen habe und die Einladung auch gefolgt sind, das fing an mit der Innenminister Nancy Faeser und mit der Bundestagspräsidentin und mit dem Bundespräsidenten, die ich alle drei zu dem 30. Gedenktag des Brandanschlags unter der Wernerstraße eingeladen habe und die Einladung auch gefolgt sind. Das fängt an, dass Saskia Esken ich nach Ronsdorf geholt habe und jetzt auch vor 2 Wochen an der Mildred-Scheel-Schule mit ihr gewesen bin. Das fängt an, Hubertus Heil war insgesamt 3-mal hier als Arbeitsminister und mit denen hatte ich am Montag noch einen Termin gehabt vor Ort und habe mich mit den Bürgerinnen und Bürgern den Fragen gestellt und ich glaube, dass es einfach wichtig war, unsere Region nach vorne zu bringen und die auch mit voller Stolz darzustellen, weil wir haben einiges zu bieten. Und wenn ich mir das auf monetärer Ebene anschaue, mir war es wichtig, das Freibad Eschbachtal und das Freibad Ittertal, Remscheid und Solingen, halt die Fördermaßnahmen hinzuholen. Wir hatten einen Fördertopf von 476 Millionen Euro, geteilt durch 299 Wahlkreise in ganz Deutschland. Dann wäre in meinem Wahlkreis für Remscheid und Solingen gerade 1,6 Millionen übergeblieben. Und ich habe es geschafft, fast 12 Millionen hier in den Wahlkreis zu holen. Das war eine Mammutaufgabe, das waren viele, viele Gespräche, über 30 Einzelgespräche, nicht nur in Berlin, sondern auch hier vor Ort, ob das mit der Kämmerei war, ob das mit Oberbürgermeister war, ob das mit Abteilungsleiter waren, die für die Fördermaßnahmen zuständig sind, ob das mit den Vorsitzenden und den Vorständen der Ittertal Förder, ich weiß gar nicht, wie sie neu heißt jetzt, Gemeinschaft ausgesehen hat, dieser Verein, der private Verein, der gegründet worden ist. Das sind viele, viele Gespräche gewesen und nur viel Überzeugungsarbeit, die wir gemacht haben, auch von meinem Büro aus. Und als das kundgetan wurde, dass wir beide Freibäder in die Fördermaßnahmen reinkriegen, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was, wie viel Freude da bei mir im Berliner Büro vorgeherrscht hat. Also selbst meine Mitarbeiter, die selbst mitgekriegt haben, wie viel Arbeit da dran hing, das war schon ein sehr bewegender Tag. Und dann habe ich noch einiges anderes geschafft. Wir haben die Feuerwache Lüttringhausen, haben wir in die Fördermaßnahmen reinbekommen. Wir haben das Klingenmuseum reinbekommen. Wir hätten auch das Zentrum der verfolgte Künste bekommen. Aber da musste dann die Stadt Solingen letztendlich den Rückzieher machen, weil eben der Eigenanteil nicht hätte aufgebracht werden können.
Andersrum, ich spitze jetzt etwas zu, aber so schön das ist, wenn Frau Faeser und Frau Esken richtige und wichtige Dinge sagen, hier vor Ort sind, sich austauschen. Nichtsdestotrotz sehen viele Schulen und andere öffentliche Gebäude und Infrastruktur immer noch genauso aus wie vor 3-4 Jahren. Gibt es keine Altschuldenlösung für überschuldete Kommunen wie diese? Ein Thema, was Sie auch immer sehr forciert haben. Was sind die Dinge, wo Sie sagen, das habe ich noch nicht geschafft?
Ja, das ärgert mich auch ein Stück weit. Aber da muss ich immer darauf hinweisen, ich habe das ja bei der ersten Podiumsdiskussion schon mit meinem Mitbewerber gehört, dass das Thema immer wieder gerne auch jetzt gespielt werden soll. Das ist eine ganz, ganz einfache Antwort. Also wir haben 26% gekriegt bei den letzten Wahlen und nicht 51%. Und natürlich ist das Thema Altschuldenfonds, gerade für uns Sozialdemokraten, natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade hier nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern ganz Nordrhein-Westfalen. Wir sprechen hier von ca. 21 Milliarden Euro Schulden, Überschuldungen der Städte. Die NRW-Regierung hat den Vorschlag gemacht, 7,5 Milliarden, angeblich die Hälfte, was sie nicht ist, in 30 Jahren bereitzustellen. Ich persönlich bin kein Freund davon, nach NRW zu zeigen und ich finde es auch nicht gut, wenn NRW nach zum Bund zeigt. Ich glaube, dass jeder seinen Part übernehmen muss und wer da letztendlich startet, ist eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern und mir persönlich total egal, nur wir müssen einrichten. Und jetzt komme ich auf die 26%. Wir haben 2019 mit Finanzminister Olaf Scholz genau diesen Vorschlag gebracht. Und da hat die CDU, die damals Seniorpartner in der Großen Koalition war, mit uns nicht, wir wollen das nicht, hat das abgelehnt. Und jetzt haben wir die Situation gehabt in der Legislaturperiode, wir haben das im Koalitionsvertrag verankert gehabt, aber Christian Lindner wollte es nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob die FDP es nicht wollte, aber Christian Lindner als Finanzminister hat gesagt, nein, wir gehen diesen Schritt nicht. Ich habe persönlich mit ihm gesprochen, ich habe persönlich nach seinem Fahrplan gefragt und er hat gesagt, wenn die NRW-Wahlen, Landtagswahlen vorbei sind und die bayerische Landtagswahlen vorbei sind, würde er den Gesetzentwurf vorlegen. Das ist mittlerweile auch fast 2 Jahre her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das fragt man. Man fragt sich, warum hat er es im Koalitionsvertrag überhaupt reingebracht, wenn er sowieso nie vorhatte, den tatsächlich umzusetzen. Und wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, wir haben die letzte komplette Sitzungswoche, dafür wird zumindest mein Kenntnisstand die erste Lesung stattfinden. Für die Einrichtung eines Altschuldenfonds brauchen wir eine Grundgesetzänderung, zumindest für den Vorschlag, den wir haben. Da wird die erste Lesung stattfinden und die zweite und dritte Lesung in den 2 Tagen, Sitzungstagen noch im Februar, sodass wir die Möglichkeit haben, in dieser Legislaturperiode mit allen demokratischen Parteien die 2/3 mit der 2/3 Mehrheit die Grundgesetze zu ändern. Und da wird man sehen, ob dann die CDU und die FDP halt die Bereitschaft hat, diesen Weg mitzugehen. Wir brauchen sie dafür und ich glaube, das ist denen auch bewusst. Wir können nicht sicher sagen, dass wir die 2/3 Mehrheit nach dem 23. Februar auch noch haben. Und deswegen ist es wichtig, dass das jetzt in dieser Legislaturperiode nochmal umgesetzt wird.
Wenn Sie mit den Menschen jetzt im Wahlkampf sprechen, was sind nach Ihrer Wahrnehmung die 3 größten Sorgen, die Menschen im Wahlkreis aktuell beschäftigen?
Also das ist die innere, die äußere und die soziale Sicherheit. Also gerade hier in Solingen nach dem 23. August, nach diesem verheerenden Attentat, Terroranschlag, ist die Verunsicherung natürlich auch immens hoch. Und das könnte man natürlich als Bundespolitiker sagen, naja, das ist ja auch Polizeiarbeit, ist ja auch Landessache. Aber nein, ich glaube, da müssen alle miteinander wie ein Getriebe zusammenarbeiten. Da muss Rädchen in Rädchen passen. Und das ist in den letzten Jahrzehnten halt nicht so gekommen. Da ist jede Behörde ein Stück weit für sich selbst verantwortlich und arbeitet auch genauso. Die Kommunikation, der Datenaustausch findet nicht statt. Das wird jetzt gerade geregelt. Und ich glaube, die Innenminister der Länder haben spätestens nach Magdeburg verstanden, wie zeitlich die Not auch ist, das schnellstmöglich umzusetzen und man kann sich auch nicht immer hinter Datenschutz verstecken. Ich glaube, die innere Sicherheit, die Menschen müssen halt wieder die Sicherheit bekommen, dass sie in ihrer Stadt auf die Straße gehen können, ohne sich dreimal auf 500 Metern umdrehen zu müssen. Und ich glaube, das ist die oberste Pflicht, die wir als Politiker haben. Das Zweite, was wir haben, ist halt die soziale Sicherheit. Leider hat die Opposition es geschafft, immer wieder diese Grabenkämpfe aufzumachen. Also die Asylanten gegen die Flüchtlinge aus der Ukraine, sind das die besseren Flüchtlinge, war die erste Frage. Dann aus dem Jobcenter raus, die ukrainischen Flüchtlinge sind direkt im Jobcenter übertragen worden raus. Die bekommen mehr Geld aus dem Jobcenter, als der Mindestlohner verdient. Das ist der zweite gewesen. Also man hat immer wieder geschafft und es versucht und leider auch hat es funktioniert, immer wieder die einzelnen Beziehungen Tier dann gegeneinander auszuspielen. Und ich glaube, das ist das, was wir nicht machen dürfen. Wir dürfen auf gar keinen Fall anfangen, hier rote Linien zu ziehen, sondern es muss Ziel sein, die Bürgergeldempfänger dahin zu bekommen, dass sie mit ihrer eigenen Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und das ist auch das Ansinnen meiner Partei und das Ansinnen von uns, das hinzubekommen. Und es kann ja auch nie Ziel sein, im Mindestlohnsektor zu arbeiten, sondern es sollte eigentlich immer der Einstieg in die Arbeitswelt sein. Und da muss man auch sehen, dass man sich Step by Step weiter nach oben arbeitet. Und das haben wir, glaube ich, alle, wie wir hier sind, auch alle so erreichen können. Äußere Sicherheit ist natürlich, man hat natürlich auch Angst. Und ich bin froh, dass wir einen Bundeskanzler Olaf Scholz haben, der gerade in der Ukraine-Krise immer sehr zurückhaltend an die Waffenlieferung angegangen ist. Also im Rüstungsbereich immer so, und ich höre das noch, wir brauchen die schweren Waffen, wir brauchen die Panzer. Na, ich habe immer gesagt, wenn der Panzer kommt, dann wird direkt der Aufschrei kommen, jetzt brauchen wir die Jets. Und so ist es auch geworden. Wir wollten direkt die Kampfflugzeuge haben, bis hin zum Taurus-Rakete. Die Taurus-Rakete ist eine Trägerrakete. Die kann auch mit Waffen bestückt werden, die mögen wir uns gar nicht ausmalen wollen. Die ist fast 1200 Stundenkilometer schnell und fliegt zwischen 35 und 50 Meter Höhe. Heißt also, fast nicht zu verteidigen. Und egal, wo man in der Ukraine ist, hat die eine Reichweite, die bis nach Moskau geht. Und sie muss mit deutschen Soldaten abgestimmt und bearbeitet werden und die im softwaremäßig ausgestückt werden. Ich bin davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist, sich da defensiv zu verhalten und zurückzuhalten und nicht auch noch Drohungen Richtung Moskau auszusprechen. Wenn ihr das nicht macht, dann liefern wir sofort am nächsten Tag die Taurus-Rakete. Damit werden wir den Krieg nicht beenden. Ich glaube, da gehören viele andere Dinge zu. Diplomatie zum Beispiel.
Sie haben Ihre Sichtweise Ihres Kanzlers geschildert. Jetzt mal ehrlich, die öffentliche Wahrnehmung der SPD, der in Anführungszeichen gescheiterten Ampelregierung, ist eine andere. Man schreibt sie in vielen Schlagzeilen quasi schon als Wahlverlierer vorab. Wie gehen Sie damit um? Und wie, haben Sie wirklich die Aussicht, dass diese Wende, wie sie 2021 gelungen ist, auch in diesem Wahlkampf, in den jetzt noch verbleibenden 4 Wochen, nochmal gelingen kann? So ein echter Stimmungsumschwung?
Da hegen wir die Hoffnung dran, sonst würden wir den Wahlkampf nicht machen. Natürlich wollen wir auch die stärkste Partei werden in diesem Wahlkampf und wollen ein vernünftiges Ergebnis erzielen, am besten mindestens so gut wie beim letzten Mal. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, unsere Standpunkte darzubringen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, wenn wir in die Ampelkoalition reingehen, das sind 3 Parteien und die müssen alle für ihre Wählerschicht, müssen die ihre Positionen verteidigen und auch durchbringen. Und da gehören Kompromisse von morgens bis abends zu. Und wenn man diese Kompromissbereitschaft nicht hat, dann kann man das nicht machen. Ich glaube, das wird aber in Zukunft immer wieder so sein, dass wir eine Mehrparteienregierung haben werden. Man muss sich nur mal an die Anrainerländer unseres Landes anschauen. Wo haben wir da noch eine Zweierkonstellation? Man findet kaum noch statt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und wir sehen es gerade in Österreich, was passiert, weil wenn die Demokraten sich nicht einig werden können, welche verheerende Folgen das haben kann. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Aufklärungsarbeiten, die wir machen, in den Medien, auf der Straße, viele, viele Punkte, positive Punkte nach vorne bringen können. Und wir haben sie einfach nur nicht bespielt. Also, wenn ich mal anfangen darf, wir haben den Mindestlohn auf 12 Euro umgesetzt, am 1.10.22. Mittlerweile sind wir nach der zweiten Erhöhung, beziehungsweise dritten Erhöhung, auf 12,82 Euro. Unser Ziel ist, den Mindestlohn auf 15 Euro zu bringen. Meiner Meinung nach ein Riesenerfolg. Wenn man sich anschaut, hätten wir den Mindestlohn nicht über andere Annales einführen lassen, hätten wir heute noch keinen. Das Zweite ist, wir haben die größte Wohngeldreform seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind von 600.000 Berechtigten auf 2,4 Bezugsberechtigte gekommen. Und das sind beides die Sektoren, die auch gerade Frauen betrifft. Im Mindestlohnbereich ist mir gesagt worden, wer arbeitet denn für Mindestlohn? 8 Millionen Menschen haben sofort davon profitiert. Davon waren über 6 Millionen Frauen, die davon profitiert haben, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Und genauso ist das also auch die alleinerziehenden Frauen, die eben im Niedriglohnsektor arbeiten, die auch Wohngeld beantragen können. Natürlich auch diejenigen, die davon profitieren. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir die Erfolge aufzeigen. Wir haben für Familien Kindergeld ab den ersten Kind auf 250 Euro gemacht. Aber all das ist alles untergegangen mit dem ganzen Knatsch und Tratsch, den wir in der Ampelkoalition gehabt haben, und das ist den Leuten eigentlich komplett aus dem Gedächtnis geraten, dass wir auch viele sozialdemokratische Punkte haben umsetzen können.
Na gut, die Leute gucken ja erstmal auch, was passiert in meinem Leben, was passiert auf meinem Konto, in meinem Job. So, und wenn da die Wahrnehmung ist, ich sag mal von der Butter bis zur Miete, das Leben ist teurer geworden, Unsicherheiten im Job, hier in der bergischen Industrie, was wird mit meinem Job, was wird mit meiner Firma wachsen, das ist ja das, was die Wahrnehmung der Menschen prägt. Und dann scheint es ja vielleicht nicht nur daran gelegen zu haben, dass sie es schlecht verkauft haben, oder?
Ja, natürlich ist die Wahrnehmung da. Die Inflation darf nicht aus dem Auge verloren werden. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist zu sagen, dass wir auf die Inflation auch die Maßnahmen, die wir haben, beeinflussen können, auch beeinflusst haben. Also wir haben eine tarifliche Lohnerhöhung gehabt im öffentlichen Dienst, wo wir direkten Zugriff drauf haben, der, ich glaube, auch seit Jahrzehnten nicht mehr da gewesen ist. Und natürlich müssen die Gewerkschaften zusehen, dass natürlich auch die Lohnsteigerung auch da stattfindet, um den Menschen vor Ort halt mit den monetären Mitteln auszustatten, dass man überlebensfähig wird. Und das gehört natürlich alles auch dazu. Wir haben den Energiebedarf so reduziert, dank allen haben wir in dem ersten Krisenjahr die Energiebedarf um über 15% senken können. Nicht nur Industrie, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger vor Ort und haben mittlerweile auch Energiepreise wie vor dem Ausbruch des ukrainisch-russischen Krieges. Und ich glaube, dass wir da schon, nein, ich bin da überzeugt, dass wir da schon die richtigen Antworten haben. Es bedingt aber auch immer noch Partner, die da mitgehen. Und ich glaube, dass deswegen haben wir ja aufgezeigt, wir möchten gerne die Netzentgelte noch vor der Wahl reduzieren, damit die Industrie unterstützt wird. Dass wir das nicht auf die lange Bank schieben, dass wir das eben nicht zum Wahlkampf Thema machen, weil eben die Notwendigkeit da ist. Und wir sehen das ja auch hier im Wahlkreis, wie viele mittelständische Betriebe wirklich schwer zu kämpfen haben am Markt und dass wir da tätig werden müssen, steht außer Frage.
Radio RSG. Wahl lokal.
Der SPD-Abgeordnete Ingo Schäfer im RSG Talk. Wofür er sich einsetzen will, wenn er wieder in den Bundestag kommt, das hört er gleich hier noch bei uns. Neben dem klassischen Interview haben wir aber auch die Spontanität der Kandidaten auf die Probe gestellt. Ingo Schäfer und auch sein CDU-Kontrahent Jürgen Hart haben von uns 5 identische Gegenstände in die Hand bekommen bei laufender Kamera und sollten sagen, was ihnen dazu einfällt, so ganz spontan, ob zum Gegenstand selber oder zu Themen, die sie damit möglicherweise verbinden. Das war jedem völlig selbst überlassen. Und das sind die 5 für Ingo Schäfer. Gegenstand 1, ein VW-Käfer als Spielzeugauto.
Volkswagen, der Käfer. Einer der Highlights in der deutschen Automobilindustrie. Da wird leider nicht mehr gebaut, habe ich tolle Erinnerungen in der Jugend zu, aber gerade bei VW mit der Wirtschaftskrise natürlich, die gerade da anheingezogen ist und die Arbeitsplätze, die da dranhängen, sehr, sehr schwer. Automotive, also Bergische Land ist Automotive-Land. Viele, viele Zulieferbetriebe werden damit Probleme bekommen. Wenn VW letztendlich Husten bekommt, wird das auch hier ins Bergische Land ankommen. Wir müssen uns da dringend drum kümmern, damit das die Krise bewältigt werden kann und wir wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt auch mit unseren Autos sein können.
Gegenstand 2. Ein Messer made in Solingen.
Die Klingenstadt Solingen. Ja, gute Erinnerungen dran. Das macht unsere Stadt aus. Also wir haben die 650-Jahr-Feier gehabt und wenn man sich die Geschichte unserer Klingenstadt anschaut, ist das schon ein Welterfolg. Und made in Solingen hat ja nicht nur selbst den Namen, weil es eben um nichts geht, sondern das ist unsere DNA in der Stadt. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, die Industrie weiter zu fördern und zu fordern. Ich habe mich für einen ergänzenden Bereich für das Klingenmuseum einsetzen können und habe Fördermittel für über 1 Million Euro erwerben können, damit das Klingenmuseum an Attraktivität gewinnt und auch für junge Menschen wieder sich ein Besuch vor Ort lohnt.
Gegenstand 3, ein Heizungsthermostat.
Ja, was fällt mir dazu ein? Da könnte ich viele Sachen zu sagen. Gebäudeenergiegesetz. Auch wenn wir jetzt hier in Solingen sind, aber wir haben natürlich RSG, heißt natürlich auch Remscheid. Wir haben die Firma Weiland in Remscheid, die ich im letzten Jahr zweimal besucht habe. Kurz vor Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes, aber auch B, auch als dann auch klar war, die Wärmepumpen lassen sich nach der Umstellung nicht so gut auf dem Markt platzieren, wie das vorgestellt worden ist, und habe da um ein Gespräch gebeten. Ich versuche natürlich für meine Industrie hier vor Ort alles zu ermöglichen, um auch die Stimmen von der Industrie mit nach Berlin zu nehmen, und bin da auch bereit, die Politiker hier in den Wahlkreis zu holen. Ich habe in dem Zuge des Gebäudeenergiegesetzes und der Umsetzung und die Problematik da entstanden ist, den industriepolitischen Sprecher aus Europa, Jens Geier, hingeholt und den wirtschaftspolitischen Sprecher Bernd Westphal und habe mich mit Mittelständlern an den Tisch gesetzt und haben darüber diskutiert, über die Probleme, die da aufgekommen sind.
Gegenstand 4, ein 10-Euro-Schein.
Ja, ich gehe davon aus, da ist der Euro mit gemeint. Ich glaube auch, der Euro hat natürlich seins dazu beigetragen, dass es Deutschland so gut geht, wie es uns gerade geht, auch wenn wir gerade in der Wirtschaftskrise sind und wir auch in Europa die führende Nation sind. Ich glaube, der Euro hat dazu beigetragen, dass wir in der 2008er, 2009er Wirtschaftskrise mit das Land gewesen sind, die am besten durch diese Krise gekommen sind. Und ja, wir sind Europäer, wir bleiben Europäer. Und ich glaube, dass ich mir mein Leben ohne Europa nicht mehr vorstellen kann. Ein gemeinsames Europa sichert uns nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den Frieden. Und wir müssen alles dafür tun, das zu uns zu erhalten.
Gegenstand 5, eine Packung Burger Brezel.
Ja, Burger Brezel, man mag sie oder mag sie nicht. Und man muss eine vernünftige Zähne haben, wenn man sie ohne den eigentlichen Kaffeebecher essen möchte. Ist Tradition, zählt auch dazu. Ich glaube, ich habe noch nicht einen Freund aus dem nicht-bergischen Land nicht nach Burg geholt und bin mit ihnen bergisch Kaffee trinken gegangen. Dazu zählt auch der Burger Brezel. Und das ist eine Tradition, die wird niemals gebrochen werden, weil ich glaube, das ist das, was unsere Region ausmacht.
Die Brezel haben wir Ingo Schäfer nach dem Interview übrigens geschenkt. Den Rest haben wir wieder eingesammelt. Das Interview zu den 5 für Ingo Schäfer seht ihr auf unseren Social-Media-Kanälen bei Insta und Facebook. Und jetzt zurück ins Studio-Interview. Was ist Ihr Gefühl? Wonach entscheiden die Menschen? Nach Stimmung, nach Person? Wenn ich so an den Plakaten vorbeifahre, sehe ich da viele Sinnsprüche, nenne ich es mal etwas boshaft. Also wo man wenig auch über konkrete Themen erfährt. Was emotionalisiert die Menschen gerade?
Ich glaube, dass das wichtig ist und deswegen haben wir uns dieses Jahr auch als SPD dazu entschieden, dass man eben den QR-Code aufs Plakat macht, weil man das gar nicht alles auf ein Plakat hinbekommt, was da bleibt. Man kann da drauf schreiben, was man möchte. Letztendlich der Wähler und die Wählerin, die da vorbeifahren, die sehen ein Gesicht, die mitnehmen den Namen noch wahr und ob sie dann noch die Inhalte des Plakates wahrnehmen, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das ist ein guter Weg und deswegen kann ich nur jeden einladen, da mal einfach mit dem Handy drauf zu halten und einfach den QR-Code abzulesen und dahin zu schauen, was wir eigentlich an unserem Wahlprogramm haben. Und was beschäftigt die Menschen, glaube ich, hier vor, ist natürlich auch die Sicherheit, morgen noch in Arbeit zu sein. Und ich glaube, das ist das, was wir direkt anfassen müssen und sofort umsetzen müssen in der neuen Konstellation. Und wir sind auch jetzt bereit, jetzt noch tätig zu werden, wenn wir die Mehrheiten dann zusammenbekommen. Aber dafür brauchen wir auch Teile der Opposition.
Aber wie groß ist der, wenn wir auch sehen, was im Automobilbereich passiert, wie groß ist der Einfluss von Politik da überhaupt?
Begrenzt. Begrenzt. Und ich glaube, dass da auch viele Managementfehler gemacht worden sind. Ich kann nur noch auf VW verweisen. Da kann man manchmal nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber wie groß ist der Einfluss der Politik? Ja, wir können versuchen, die Energiepreise so zu regulieren, dass zumindest die Firmen, die einen hohen Energieverbrauch haben, da wettbewerbsfähig sind. Wir können den Wettbewerb mit dem Ausland gerade nicht standhalten, weil eben viele Preise und viele Umstände halt die Energie teurer gemacht haben. Aber ich glaube, dass wir da die Möglichkeit haben und wir sollten das auch schnellstmöglich umsetzen und das werden wir dann auch bekommen.
Was ändert sich auch für die deutsche Politik unter einem US-Präsident Trump vor der Wahl? Viele Sorgen, Ängste, Fragen. Nun ist er im Amt. Was sagen Ihnen die ersten Entscheidungen oder wie groß ist die Sorge vor dem, was jetzt noch kommt, was ja auch auf die stark exportabhängige bergische Wirtschaft starke Auswirkungen haben könnte?
Also ich glaube, die Sorge ist nicht unbegründet, sondern er hat ja innerhalb der ersten 24 Stunden gezeigt, dass das schon begründet war. Also die Dekrete, die er unterschrieben hat, lassen einen schon nichts Gutes hoffen. Und ich hoffe, dass das mit den Strafzöllen Europa nicht so treffen wird, befürchte allerdings schon. Und da muss man halt auch schauen, wie sich das auf die bergische Industrie niederschlägt. Dass wir jetzt den direkten Einfluss vom Wahlkreis Richtung den USA haben, ist schwierig. Aber ich glaube, dass unsere Politiker das schon auf die Reihe kriegen, in Verhandlungen zu treten und da vernünftige Abkommen aushandeln zu können. Ich glaube, das ist ja auch eine Win-Win-Situation und die USA braucht auch Partner, gerade wenn man sich, und das hat ja Trump, glaube ich, auch vor, gegen China und in Russland ein Stück weit zumindest wirtschaftlich aufstellen möchte.
Woran würden die Menschen, was wäre Ihr Ziel, woran die Menschen merken, wenn Sie die nächsten 4 Jahre, wenn es dann wieder volle 4 Jahre werden, als Wahlkreisabgeordneter in Berlin sitzen?
Also ich glaube, dass die Arbeit, die ich gemacht habe, ich bin davon überzeugt, dass das eine gute Arbeit gewesen ist in den letzten 3 Jahren und die würde ich natürlich erstmal so weitermachen. Ich würde weiter ansprechbar bleiben im Wahlkreis. Ich werde die Fragen meiner Bürgerinnen und Bürger direkt und wenn es sein muss, auch persönlich beantworten, was oftmals der Fall ist. Ich werde nahbar sein und immer ansprechbar sein. Ich habe insgesamt 3 Büros, eins in Remscheid, eins in Ronsdorf und hier in Solingen, die teilweise auch besetzt sind. In Solingen fast zu 100%, aber in Remscheid 1,5 Tage in der Woche und in Ronsdorf 1 Tag. Und ich glaube, dass man Anlaufstellen braucht. Man muss sichtbar sein als Politiker, um auch wieder ein Stück weit Vertrauen von den Bürgerinnen und Bürgern zurückzugewinnen. In den letzten Jahren ist es leider so gewesen, ich habe immer öfters die da oben. Und ich glaube, da müssen wir von runterkommen. Und das kann man nicht machen, indem man im Warmen und im Trockenen sitzen bleibt, sondern man muss auf die Leute zugehen und noch Angebote machen. Und man wird natürlich auch da wiederum, und das werde ich mir weiter auf die Fahne schreiben, zusehen, dass wir Fördergelder hier hinbekommen. Ich glaube, dass wir gerade die in der Situation sind, dass wir da massiv drauf angewiesen sind in Kultur, Sport, Sie haben es eben angesprochen, auch im Schulbereich, gerade in der Gebäudetechnik, aber auch Fördergelder für Zivilschutz und Bevölkerungsschutz. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wir dürfen da wirklich nichts liegen lassen, weil wir können uns nicht auf eine Seite oder auf ein Problem stürzen und alle anderen links liegen lassen. Wir müssen zusehen, dass wir das parallel abgearbeitet bekommen und dafür werde ich mich einsetzen. Ich glaube, und das haben wir ja eben auch schon ausdrücklich gesagt, dass der Altschuldenfonds so lange für mich ein Thema bleibt, bis er eingerichtet ist und wir unsere Verwaltung hier vor Ort wieder handlungsfähig machen.
Nehmen wir die aktuellen Umfragen, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sowohl CDU als auch SPD in einer künftigen Regierung beteiligt wären. Warum glauben Sie, wären Remscheid und Solingen in einer SPD-geführten Bundesregierung besser dran? Oder andersrum, warum wären sie unter einer CDU-geführten Regierung schlechter dran?
Also da gibt es viele Themen, die nicht parallel laufen. Ich glaube, dass wir einfach, wenn ich mir eine Steuerfrage anschaue, nicht die belasten müssen, die jeden Tag ihrer Arbeit nachkommen und im mittleren Sektor ihr Geld verdienen, sondern dass man eben die besser verdienen halt auch mal zur Kasse bitten muss. Ich glaube, dass wir auch eine Steuerreform benötigen, um letztendlich das Land nach vorne zu bringen. Wir brauchen, glaube ich, eine besondere Politik, die sich jetzt den Krisen annimmt, die auch weiter auf uns zukommen werden. Auch ich behaupte, und ich stelle das auch fest, dass die USA auch die eine oder andere Krise noch nach sich bringen wird, außenpolitisch und wirtschaftspolitisch. Auch da müssen wir uns vernünftig aufstellen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die SPD da die besseren Lösungen hat. Ich glaube, Made in Germany, gerade auch für unsere Wirtschaft, ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Wir müssen wieder stolz und auf die Produkte sein, die wir herstellen. Wir müssen die nach vorne bringen und wir müssen zusehen, dass wir unsere Unternehmen so stärken, dass sie auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sind.
Letztes Mal haben Sie ja ein Stück weit auch vom positiven Bundestrend der SPD profitiert. Diesmal ist dieser Schwung noch nicht absehbar und durch die Wahlrechtsreform muss man ohnehin mal gucken, wie dann auch die Vertretung, jetzt waren es zwei, wer und wie viele dann künftig Remscheid und Solingen im Bundestag vertreten werden. Schwirrt dieser Gedanke, wie ist das, wenn ich demnächst nicht mehr dabei bin, schon in Ihrem Kopf oder schieben Sie das noch weg?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich möchte erstmal auf die Wahlrechtsreform kommen. Auch das ist das, was wir den Wählerinnen und Wählern versprochen haben, dass wir den Bundestag verkleinern. Und ich habe da viel Zuspruch bekommen und aber auch einiges an Unverständnis. Wir haben den Wähler und die Wählerin versprochen, den Bundestag zu verkleinern. Und wir haben das durchgesetzt, dass wir nur noch 630 Abgeordnete im Bundestag haben, in welcher Konstellation auch immer. Im Übrigen gegen die Stimmen von CDU, CSU. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt, weil ich bin davon überzeugt, dass es der richtige Schritt ist. Man kann nicht immer die Wahlversprechen machen und sie anschließend nicht einhalten. Und natürlich habe ich nicht Plan B im Kopf. Ich werde diesen Wahlkreis direkt holen, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass ich der bessere Direktkandidat für den Wahlkreis hier bin und dass ich in den letzten 3,5 Jahren mehr für den Wahlkreis rausgeholt habe, wie in den letzten 15 Jahren zuvor.
Klare Ansage. Der Mann, ich weiß, letztes Jahr im Interview haben wir auch ein bisschen über Fußball gesprochen. Das war eine Gladbach-Fan sind Sie, ne? Ja. Es gibt Auf und Abs, genau.
Leid geprüft.
Ja. Aber dann frage ich mal so einen klassischen Ergebnistipp. Was wäre denn Ihr Ergebnistipp sowohl für den Wahlkreis als auch für das Abschneiden der SPD im Bund?
Wir werden stärkste Partei in der Bundestag. Wir werden uns Juniorpartner suchen müssen, die mit uns zusammen in Regierungsverantwortung gehen. Und ich werde den Wahlkreis hier vor Ort direkt holen.
Bei der Union hadert man noch so ein bisschen gefühlt, zumindest jemand mit dem, wie man im Norden oder Süden fragt, wer da mit wem koalieren könnte oder nicht. Was sind für Sie rote oder sonstige Linien?
Die roten Linien sind ganz klar rechts außen. Mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit, niemals. Das steht bei uns schon in den DNA drin. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie sich ein Markus Söder herablassen kann und eine Koalition mit den Grünen gänzlich ausschließt. Ich glaube, wir haben gerade das Bild in Österreich, sollten wir vor Augen nehmen, wenn die Demokraten sich nicht zusammenfinden können und Regierungsverantwortung übernehmen, was dann unterm Strich dabei rauskommt. Ich möchte die Zeit nicht erleben. Und wir haben auch innerhalb der nächsten Legislaturperiode die letzte Chance, die Wählerinnen und Wähler von unserer demokratischen Arbeit zu überzeugen, dass wir unsere Demokratie so beibehalten, wie wir sie bis jetzt kennen. Ich mein Leben lang nicht anders kennengelernt haben, weil wenn wir diesmal nicht an die Wählerinnen und Wähler drankommen und sich von unserer Arbeit überzeugen, dass wir die richtige Demokratie leben können, dann werden wir einen Ruck nach rechts erleben nach den nächsten Wahlen im Jahr 2029. Den möchte hier vor Ort keiner erleben. Ich glaube, da sind wir aber auch mit vielen Demokraten, auch der anderen Partei, einig darüber, dass das unsere letzte Chance ist.
Er will seine Chance nutzen. Mit welchen Zielen hat er uns erläutert? Ingo Schäfer, ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Ich hoffe, dieser Wahltalk hat ein bisschen zu eurer Entscheidungsfindung beigetragen, wo ihr am 23. Februar euer Kreuz macht oder wo auch nicht. Mehr Infos, Hintergründe rund um die Bundestagswahl bei uns im Netz auf radioresg.de und natürlich im Programm. Und in den kommenden Folgen auf diesem Kanal im Wahlspezial hört ihr dann die Interviews mit den bundesweiten Spitzenkandidaten und Spitzenkandidaten, die sich gemeinsam den NRW-Lokalradios und dabei auch euren Fragen gestellt haben.
Eure Stimme zählt. Radio RSG. Die Bundestagswahl 2025.